Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Herzlich willkommen, hier ist Folge 11 von HSV.
Meine Frau!
Mit leichter Verspätung müssen wir zugeben, aber wir sind absolut heiß und Kai hat gerade gesagt, besser vorbereitet denn je. Kai, erstmal moin.
Moin, moin.
Gato ist natürlich am Start.
Moin.
Genauso wie Bones.
Moin.
Und heute ein Hannoveraner Gast, da kommen wir später zu. Simon, herzlich willkommen.
Moin.
Mein Name ist Stübi und wir legen direkt los mit einer Rückschau. Leipzig, ja, 0-2. Wir waren auch alle im Stadion und hören mal kurz, was die Jungs dazu sagen.
Das ist ein sehr ärgerlicher Tag natürlich.
Hören mal kurz, was die Jungs dazu sagen. Martinia, Hahn und Diekmeyer in dieser Reihenfolge.
Das ist ein sehr ärgerlicher Tag natürlich, weil wir, ich glaube, die Chance hatten, trotzdem irgendwas mitzunehmen. Und ja, aber es ist kein Genickbruch. Wir machen jetzt weiter und dann holen wir uns nächste Woche die verlorenen Punkte zurück.
Dann verteidigen wir das erste Tor auch einfach nicht gut. Wir wussten, dass die Freistöße einfach schnell ausführen. Deswegen sollte sich einmal einer vor den Ball stellen. Dann schlafen wir ein bisschen. Ja, wenn der Kater gut schießen kann, wissen wir, er trifft den Ball gut. Das ist Martin ja keine Chance.
Und heute wollten wir natürlich auch unbedingt was mitnehmen, was jetzt natürlich ärgerlich ist mit der Niederlage. Aber wir arbeiten genauso weiter und wollen dann nächste Woche in Hannover was mitnehmen.
Also durchaus selbstkritisch und so ein bisschen der Eindruck entsteht, man hätte was mitnehmen können. Wie hast du es im Stadion empfunden, Gato?
Ich fand es erste Halbzeit ordentlich, muss ich sagen. Zweite Halbzeit, ja, dann hat man schon gesehen, dass Leipzig dann doch ein bisschen stärker war und am Ende des Tages, muss ich sagen, auch verdient. Es hat ein bisschen die individuelle Klasse dann auch zugeschlagen. Und man kann halt nicht alles über 90 Minuten 100% verteidigen.
Kai, vielleicht hast du es ja aus der VIP-Loge ein bisschen anders gesehen.
Scheiß Millionäre.
Also nein, ich muss da Gato in großen Teilen zustimmen. Ich finde einfach, dass die individuelle Klasse da eher auf der Seite von Leipzig war. Allerdings muss ich da auch ganz ehrlich sagen, hat der HSV die Chancen gehabt. Und du brauchst in diesen Spielen eben auch dieses Quäntchen Glück, sonst wird es halt ganz schwer.
Da sprechen wir natürlich über diese eine Chance, super rausgespielt. Über Wood rechts raus zu Hahn, der einen geilen Pass spielt zu Kostic, der wiederum alleine aufs Tor zuläuft und den dann allerdings echt schwach abschließt, finde ich. Das ist dann wohl die Schlüsselszene und da sagt Markus Gisdol auch dann im Interview später, wenn wir den machen, geht das Spiel anders aus, dann ist es natürlich für Leipzig ein bisschen schwieriger. Trotzdem mal ein Statement von Gisdol, was mich so ein bisschen bedenklich stimmt, hört mal.
Ja, ich glaube, wir haben heute schon vieles ausgeschöpft von dem, was wir können.
Wir haben vieles ausgeschöpft von dem, was wir können. Das ist ein Warnschuss, oder? Weil so doll fand ich es jetzt nicht.
Ja, aber es war auch nicht so schlecht, ne? Also es war schon, man ist halt nicht untergegangen irgendwie. Das ist ja letzte Saison auch mal gut und gerne passiert. Aber es ist auch deutlich Luft nach oben. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie mega knapp war. Also über die 90 Minuten gesehen. Erste Halbzeit, wie gesagt, ordentlich. Und dann, ich muss dazu sagen, wir standen 25a. Und immer, wenn du hinterm Tor stehst und davor waren wir am Volksparkett, ein, zwei Bierchen genommen, hat man, finde ich, immer dann ein bisschen doch die bessere Übersicht, wenn man irgendwie Ost-West sitzt und am Fernsehen. Also das ist immer so eine Sache, finde ich. Aber trotzdem insgesamt, für mich Luft nach oben.
Kai, deswegen frage ich nochmal nach. Gisdol sagt, ja, also wir haben viel oder eine Menge von dem ausgeschöpft, was wir können. Also sagt im Prinzip, wir haben quasi am Limit gespielt. Bist du da auf seiner Seite?
Nicht ganz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, HSV ist wie immer ganz, ganz viel auf die zweiten Bälle gegangen. Speziell die Innenverteidigung hat oft lange Bälle rausgespielt und dann hat man wirklich gesehen, da wurde kaum sogar das direkte Anspiel gesucht, sondern da sind die Spieler fast gar nicht mehr zum Ball gegangen, sondern haben den so frei dann versucht, den zweiten Ball zu bekommen, ohne dass der Gegner ein Bedrängnis war und der hat es dann eben auch leichter gehabt, den nächsten Mitspieler direkt anzuspielen. Muss aber an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen, dass ich jetzt mir auch letztens nochmal die Gisdol-Tabelle angeguckt habe über den letzten Zeitraum und unter ihm muss man sagen, wären wir da, wie Gato es immer sagt, tatsächlich im Europapokal. Deswegen hier meine Entschuldigung nochmal vom ersten Spieltag.
Wollte gerade sagen, ausgerechnet
Gisdol,
du.
Ja, genau, Gisdol, ich hatte seinen Rauswurf gefordert. muss ich sagen, an dieser Stelle Entschuldigung, macht einen guten Job bisher.
Jetzt ein Fehlleid im Wind. Das war aus der Emotion nach Osnabrück heraus. Aber das verzeihen wir dir, diesen kleinen Fehltritt. Also einige Kritikpunkte und es gibt einen Mann, der hat das Ganze noch viel kritischer gesehen. Das ist HSV, meine Frau, Fan Lutz Reier. In seinem altbekannten Stil hat er uns eine Nachricht geschickt.
Dies ist mal wieder eine Anmerkung vom Erfinder des Autokorsos 1983, Lutz Reier, für das Podcast Hamburg HSV, meine Frau. Zum Spiel HSV gegen Leipzig. Also, Ich teile nicht damit die Meinung, dass der HSV gut gespielt hat. Der HSV hat in meinen Augen bieder, einfallslos, technisch schwach gespielt. Und ich habe große Angst, dass es so weitergeht. Wenn man mal bedenkt, dass in der zweiten Halbzeit der HSV nicht einmal auf das Tor an Leipzig geschossen hat und die Leipziger wirklich keine Übermannschaft sind. Es ist eine starke Mannschaft, aber keine Übermannschaft. Der HSV hat es nicht geschafft, mit mal 4 Pässe in den eigenen Reihen zu halten, sich technisch durchzusetzen. Ein weiteres Manko ist in meinen Augen, sind die ruhenden Bälle. Wie kann es angehen, dass wenn zwei Leute verletzt sind, kein ruhender Ball mehr zu schlagen ist? Exemplarisch dafür der Freistoß von Luca Waldschmidt, den er aus dem HSV-Stadion geschossen hat. Wo ist da die Trainingsarbeit? Was passiert da? Ganz schwach. Letzte Frage dazu, wo sind eigentlich die jungen Leute? Wo ist Jatta? Wo ist Fiete Arp? Wo ist dieser Superstürmer von HSV 2? Ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, dass in dieser Situation solche Spieler nicht eingesetzt werden. Ich erwarte da jetzt, dass diese Spieler eine Chance bekommen. Schlechter kann es wirklich nicht werden. Alles klar, vielen Dank.
Also Lutz ist streng, muss man sagen. Und da sind mehrere Punkte, die wir kurz abarbeiten müssen. Einmal fordert er jetzt die jungen Leute, sagt, wo ist ein Jatta, wo ist... Und mit dem Superstürmer aus HSV 2 meinte übrigens Törles Knöll aus, ich glaube, Mainz gekommen. Bones, korrigier mich.
Ja, genau.
Ist so. Und der hat, glaube ich, einen Torschnitt von anderthalb Treffern pro Spiel. Hat die Jungs jetzt auch da sehr weit nach vorne geschossen. Ist das ein Mann, Kai, den man dann auch schon direkt reinballern kann, ohne da böses Erwachen zu haben?
Also ich kann Lutz' Meinung verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch Christoph Metzelder bei Sky hat es angesprochen, du brauchst dieses Spielglück. Hast du dieses Spielglück, dann sind die Jungen da auch und brillieren auf einmal und alle werden gelobt. Hast du das Spielglück nicht, sind das die doofen Deppen und der Trainer war wieder der Schuldige, dass er nur auf die Jungen gesetzt hat.
Ist es zu einfach, Gato, zu sagen, jo, jetzt müssen die Jungen mal wieder ran?
Ich glaube, es ist eine gern gesehene Floskel, die man benutzt, weil Jungen bringt immer frischen Wind rein und kann was bewegen. Aber ich glaube, auch so ein bisschen in die Richtung, Heribert Bruchhagen letztes Mal bei unserem Podcast gesagt hat, dass man, das Scouting ist nicht so einfach, dass man jetzt irgendwie gute Spieler irgendwie auf irgendwelchen Landesliga-Plätzen findet. Und ich glaube auch, dass bei Jugendspielern und Profispielern so der Abstand enorm groß ist. Die können alle kicken, aber körperlich und das Tempo, da müssen sie sich dran gewöhnen und die können mit Glück mal treffen, aber sich daran festzuklammern ist schwierig. Wohingegen, so ein Jatta müsste jetzt eigentlich mal irgendwie, ist das gewöhnt, ne, ist jetzt ein Jahr dabei, kann man mal bringen und bei dem Tölke, ne? Oder wie heißt er?
Törles Knöll.
Fast.
Müssen wir uns merken, den Namen. Der macht noch viele Guten.
Ich habe noch nicht. Und es ist, kannst du mal auf Glück reinwerfen, aber.
In der 88. eher, ne?
Eher so, ja.
Bones?
Also ich denke, grundsätzlich, dass Herr Reier recht hat mit den jungen Spielern, aber auch, dass Gisdol jetzt, denke ich mal, für die sein Team erstmal gefunden hat und wir hatten ja auch die ersten beiden Spiele gewonnen und dass er auch dachte, denn warum nicht auch mit diesem Winner-Team einfach ins dritte Spiel reingehen? Und der nächste Punkt ist, er hat es angesprochen, Leipzig ist eine starke Mannschaft. Man muss auch gucken, die jungen Leute haben auch nicht in dem Maße Wettkampferfahrung wie die gestandene Elf, die da auf dem Platz stand. Und vielleicht dachte sich Gisdol, ich kann mit den Leuten im Zweifel mehr holen, als mit Leuten, die allesamt 0 Bundesligaspieler auf dem Buckel haben.
Falls ihr euch jetzt fragt, was ist mit Bones Stimme los? Du hattest einen Junggesellenabschied in Barcelona.
Junge. Wow. Hast du gesoffen oder
der
was?
Der sehr intensiv war. Aber natürlich hast du nicht versäumt, dich zu informieren. Unter anderem wurden ja auch gerade von Lutz Reier, was für eine Sprachnachricht, wie viele Themen er uns da gegeben hat, gute Standardschützen gefordert. Und einer, der heute, wir haben heute einen Tag später aufgenommen als normalerweise, einer, der heute gehandelt wurde, ist Sead Salihovic, einer der besten Standardschützen der letzten 10 Jahre in der Bundesliga. Und deswegen wieder warten. Eine neue Folge Game of Bones. Was ist dran an Salihovic?
Ja, im Laufe des Vormittags traf die Meldung ein, er wurde im Grand Elysée gesehen, zur Verhandlung mit dem HSV. Er ist im Laufe des Nachmittags zum Medizincheck gefahren. Gegen 16, 17 Uhr kam heute die Meldung, dass der HSV sich morgen Mittag entscheiden wird, ob sie Salihovic übernehmen wollen oder nicht. Er ist im Moment vertragsfrei.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Und das erlaubt halt dem HSV halt auch außerhalb der Transferperiode Spieler zu verpflichten, da er halt vereinslos im Moment ist. Und wir morgen Mittag wissen wir mehr.
Dazu ein paar Eckdaten. Salihovic, 32, hat bei St. Gallen gespielt.
Vertrag wurde jetzt im Sommer 17 aufgelöst, hat sich jetzt die letzten Wochen bei Nagelsmann in Hoffenheim fit gehalten und wurde dann halt jetzt nach Hamburg geholt, da er halt auch noch damals mit Gistol auch eine Zeit lang zusammengespielt hat. Rai Hoffmann.
Lass uns mal über Salihovic reden. Das scheint ja, wenn er wirklich in Hamburg ist und einen Medizincheck absolviert, eventuell zu passieren. Ist das was, wo du sagst, gute Nummer? Du hast heute in unserer Gruppe geschrieben, Hand 2.
Ja, es war so ein, der erste Impuls, weil das kam auch ganz irgendwie völlig überraschend und ich dachte so, oh ja, alles klar, über 30, nie der fitteste und schnellste gewesen, hat fußballerisch aber einiges drauf und hat mich so ein bisschen an so einen Hand 2.0 erinnert. Mhm. Kann den Unterschied machen, aber ich finde, er muss halt auch irgendwie dann fit sein und ich weiß auch nicht ganz genau die Gründe, warum der Vertrag in St. Gallen, das jetzt kein Bayern München ist, irgendwie aufgelöst worden ist. Also wenn du da schon keinen Vertrag bekommst, keine Ahnung.
Auf der anderen Seite Kai, einfach mal riskieren. Hat sich bei Nagelsmann fit gehalten, vielleicht da auch das ein oder andere mitgenommen?
Ja, also ich kann es total verstehen. Er kennt wahrscheinlich Gistols Spielphilosophie, braucht da keine komplette Vorbereitung, sofern er fit ist. Und man muss auch ganz klar sagen, die drei Topscorer aus der letzten Saison mit Hunt, Kostic und wer ist der dritte?
Müller.
Sind jetzt ausgefallen. Da besteht dann, glaube ich, doch schon starker Handlungsbedarf, da noch jemanden zu holen. Also insofern absolut nachvollziehbar.
Einer, der uns jetzt natürlich auf einmal fehlt nach diesem Wochenende, ist er.
We are pitchside here at Elland Road after a 5-0 win against Burton, joined by the man himself, Lasoga, on his debut game. How is that?
It's a fantastic feeling now after the game. I'm very proud that I can score 2 goals in this game, and it was fantastic to play the first time here on Elland Road.
And what did you think about the fans? Because they're certainly noisy.
Yeah, it was a fantastic atmosphere here. We won 5-0 and the fans was great today. I'm happy to be here now in Leeds and it's amazing.
Also, aber muss man mal echt Applaus
für das Ding. So ein geiler Typ!
Lasso macht gleich 2 Dinger, bereitet 2 vor, beziehungsweise holt einen Elfer raus, genau. Bereitet den anderen vor. Was für ein Debüt.
Noch gehört er dem HSV.
Für Leeds richtig, wir haben ihn nur verliehen, wohlweislich, dass wir ihn dann vielleicht am Ende der Saison für extrem viel Kohle an einen Premier League sozusagen Erstligisten verscherbeln können. Dieses Interview ist absolute Weltklasse, das ist so eine Blonde mit Riesenhupen und er guckt auch nur unter ihr Kinn die ganze Zeit und hat deswegen so sensationelle Laune. Und ihr müsst noch mal kurz den zweiten Teil euch anhören, hört mal, wie sie ihn anspricht. Sie hat den Vornamen noch nicht drauf.
Lasoga, you've got to be happy with those 2 goals.
Yeah, of course. I won't try to score more goals.
Lasoga, thank you very much. Well done. We'll see you on Tuesday. Enjoy your time with your team.
Also gönnt man ihm von Herzen. Ne? Jetzt soll er da erstmal ein bisschen Gas geben. Wir dürfen nicht permanent hinterher trauern, sondern gucken natürlich nach vorne. Freitag das nächste Spiel, was hoffentlich auch bei Eurosport dann endlich mal pixelfrei übertragen wird. Und damit, Simon, kommen wir zu dir im 96-Trikot. Herzlich willkommen bei HSV, meine Frau.
Ja, moin.
Was erwartet man denn in Hannover so für eine HSV-Truppe? Ist da ein bisschen Respekt da mittlerweile wieder? Der HSV ist ja wieder wer.
Generell haben wir, glaube ich, eine andere Mentalität, was unsere Aussicht für die Zukunft angeht, wenn man jetzt irgendwie 3 Spiele ungeschlagen ist in der neuen Saison. Wir sind erstmal
saisonübergreifend 13 Spiele ungeschlagen unter Breitenreiter, ne? Das ist schon amtlich.
Definitiv ist ein guter Lauf. Er hat auf jeden Fall die Defensive stabilisiert.
Genau, sag mal konkret, was macht er besonders gut?
Wir haben da jetzt nicht mehr die Wackler rausgenommen. Auch Philippe in meinen Augen könnte sich noch zu einem echten Juwel entwickeln. Der war so ein bisschen abgeschrieben, aber jetzt unter Breitenreiter auf jeden Fall ganz weit vorn in der Innenverteidigung mit Salif Sané. Aber auch, muss ich sagen, wie Hamburg ist Hannover keine Mannschaft mit einem Einzelspieler, wo man sagt, der kann es reißen, sondern es ist das Kollektiv. Es ist halt keiner so, dass irgendjemand, also nicht so, dass irgendjemand besonders hervorsticht, sondern dass man sich gut ergänzen kann und etwaige Verluste gut auffangen kann.
Trotzdem gibt es so einzelne Leute, vor denen ich Respekt habe. Einer ist immer Harnik, immer schon gewesen. Der macht in letzter Zeit auch viele Tore und ist tatsächlich ein Spieler, der so ein bisschen den Unterschied machen kann. Ne?
Ich bin auch sehr froh, dass wir ihn im letzten Jahr in der zweiten Liga hatten, bei unserem kurzen Ausflug in die zweite Liga. Da hat er sicherlich einen maßgeblichen Anteil dran gehabt. Auch Füllkrug sackstark gespielt. Das, denke ich, ist auch so generell der Unterschied, dass Breitenreiter viel auf die Jungen gesetzt hat und den Vertrauen schenkt. Das ist, denke ich, das war eben auch so angesprochen, setzt man auf die Jungen oder man muss die Jungen mehr reinbringen, in jedem Fall.
Ich glaube, das ist jetzt aber auch so ein Lauf, den Hannover gerade hat. Und wenn die mal einen verlieren, kann es dann auch ein bisschen schwieriger werden, ohne das jetzt alles schlecht reden zu wollen. Aber sag mal, worauf Breitenreiter taktisch besonders viel Wert legt, dass wir mal direkt wissen, worauf wir uns einstellen müssen.
Das wäre natürlich jetzt fatal, wenn durch diese Folge, durch meine Information, Hannover dann doch nicht gewonnen hat. Ich hatte heute nochmal nachgeschaut. Ich will jetzt quasi bonesartig so ein paar Statistiken oder mal mit so ein paar Zahlen rumwerfen. Also bei Kicker ist 48,34% Sieg auf Hannover.
Geh mal ruhig in das taktische Detail. Wie ist das jetzt? Ist das ein 4-4-2? Wie spielen Sie das? Und worauf kommt es da an? Also wer bei Kicker auf Hannover setzt,
hat keine Ahnung.
Ist mir völlig egal. Ja.
Ja, also um das zu vervollständigen, 34,28% stand heute Nachmittag, haben auf Sieg Hamburg gesetzt. Also es ist Quatsch.
Ja. Kai, was muss man machen, um so eine kompakte Mannschaft, die einen Lauf hat, zu schlagen? Kommt jetzt wieder das Spielglück oder wie glaubst du, kann man auswärts bestehen? In Hannover war immer schwierig.
Also ich finde, das ist eins der wenigen Spiele, wo man wirklich sagen kann, wie es sein wird. Also es wird viele gelbe Karten geben, es wird ein knallharter Kampf um die zweiten Bälle sein. Beide Mannschaften werden wirklich aneinander sich aufreiben. Ich glaube einfach, dass du dann, jede Mannschaft wird ihre Chancen haben und dann hoffe ich einfach Konterchancen haben, nicht aus dem eigenen Spielaufbau Chancen kreieren. Und dann brauchst du einfach vorne diese eiskalten Knipser. Ich freue mich da auf die Duelle von Ekdal, speziell auch von André Hahn, der immer wieder die Bälle anläuft. Hat mir schon sehr gut gegen Leipzig gefallen.
Hoffnungsschimmer für dich, für Freitag.
Absolute Hoffnungsschimmer. Ich finde es einfach cool. Da kann man auch mal eine Chance vergeben oder mal ein Fehlpass spielen. Wenn du dann die Bälle dir wieder zurückeroberst und so weiter, cooles Zeichen an die Mannschaft. Und gerade in solchen Spielen, wo die Leute nicht in Schönheit sterben werden, extrem wertvoll.
Ich bin definitiv bei Hamburg. Also Hannover können sie diesmal wirklich packen. Auch weil Gistoles für mich sein Team im Kern zusammen hat und auch das Spielsystem jetzt mittlerweile auch etabliert ist. Er muss die Leute nicht nochmal neu eingewöhnen. Die fegen sie weg am Freitag.
Gato, was glaubst du, was ist wichtig für Hannover?
Ja, ich denke, man muss da mal 5 gerade sein lassen und die haben irgendwie jetzt zwei Sieger unentschieden und irgendwie so eine Serie. Wir sind Aufsteiger, wir sind da auf eigentlich fast jeder Position besser besetzt und dementsprechend glaube ich, wir haben genauso viele Punkte wie Bayern momentan, also warum sollten wir da nicht gewinnen?
Simon, da darfst du dich natürlich nochmal wehren.
Ja, Kai hatte hier gerade schon den Finger gehoben. Ich weiß jetzt nicht, was da gekommen wäre. Da muss ich auf jeden Fall sagen, das ist jetzt wieder diese typische HSV-Mentalität. Wenn Hamburg jetzt das letzte Spiel zum Beispiel einen Punkt gemacht hätte, dann würden sie sagen, 7 Punkte ungeschlagen, hast du nicht gesehen. Und in Hannover ist es eher so, dass man defensiv sagt, ja, wenn wir jetzt andere Gegner gehabt hätten, ich sag jetzt mal sowas wie, du hast Bayern, Dortmund und irgendwie Leipzig gehabt, dann hättest du jetzt 11 Gegentore, 0 Punkte und alle hätten gesagt, oh mein Gott, direkter Wiederabstieg. Mhm. Von daher, wir sind glücklich und gehen aber natürlich mit breiter Brust ungeschlagen in das vierte Spiel.
Kai, du hast den Finger gehoben, warum?
Ja, ich habe höchsten Respekt, wenn ich ehrlich bin, vor dem bisherigen Saisonverlauf von Hannover.
Zu Recht.
Ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere auch so ein bisschen, dass du Held Breitenreiter, gerade Held, auch mal in Hamburg im Gespräch gewesen, würde ich fast eintauschen gegen einen Jens Todt. Allerdings muss ich sagen, so irgendwie so ein Ausflug in die zweite Liga, das hat es noch nie gegeben und das wird es auch nie geben im Gegensatz zu Hannover. Und deswegen bin ich positiv gestimmt, dass wir die Hannoveraner da hinter uns lassen nach diesem Spieltag.
Breitenreiter teile ich nicht. Ich finde, Held ist auch ein guter Mann, aber Breitenreiter ist für mich so ein...
Nee, sehe ich auch so. Breitenreiter nicht, Held ja.
Ja, Breitenreiter ist so ein Schnacker. Ja. Habe ich mal im Holstein-Stadion bepöbelt, als er bei Holstein-Kiel gespielt hat, haben wir gesagt, Breite, jetzt mach doch mal was. Mach doch jetzt mal was. Dann hat er sich irgendwann umgedreht und gesagt, halt doch mal die Fresse da oben. So einer ist bis heute, glaube ich, ist das so ein Typ, der über die Motivation kommt. Ich glaube, wenn es so ins Taktische geht, hat er seine Defizite, da sehe ich ihn nicht so stark und das hat man, glaube ich, auch auf Schalke gesehen. Aber trotzdem, die Kombination, Simon, Held Breitenreiter ist ja erfolgsversprechend.
Definitiv. Und ich meine, Held hatte ja trotz der Differenzen bei Schalke Breitenreiter geholt und hat gesagt, wir machen das zusammen, wir sprechen uns aus und wir wollen was erreichen. Und er hatte jetzt auch neulich in einem Interview gesagt, dass er den FC Köln als Vorbild sieht, in 3 Jahren von der zweiten Liga in die Euroleague. Das ist ja auch respektabel, muss man sagen.
Geworden. Ja, aber das ist doch genau wie der HSV. In 3 Jahren Euroleague. Also ich meine, der HSV ist ein paar Level höher, das wäre 3 Jahre Champions League oder 3 Jahre Meister. Aber ich meine, Köln ist da schon wieder das höchste Beispiel, was man nicht rausbieten kann als Hannover. Und wenn man da jetzt erst, also entweder sagt man, man möchte nicht absteigen, oder man sagt halt irgendwie, okay, wir wollen irgendwie Richtung Europa. Aber das ist ja auch schon wieder größenwahnsinnig, dass sie jetzt irgendwie in 3 Jahren dann, also kommen frisch aus der zweiten Liga und wollen dann den großen Zampano machen. In der ersten Bundesliga, die wir, so wie wir sie jetzt haben.
Also das aus deinem Mund. Gato lässt sich das nicht bieten.
Ja, ich merke.
Dieses schöne Gerede von Hannover. Aber Simon, trotzdem super, vielen Dank, dass wir mal einen hannoveranischen Standpunkt gekriegt haben. Und ich wünsche euch nur das Beste ab Samstag.
Ja, vielen Dank.
Leider gibt es wirklich mal einen Dämpfer. Im 14. Spiel gibt es leider aus meiner Sicht wirklich eine krachende Heimniederlage mit Pfiffen am Ende in der AWD-Arena. Ein 1:4, wo man kaum fassen kann, dass der HSV so über die Mannschaft hinweggefegt ist. Weil ich glaube, Hannover geht so ein bisschen, und das merken wir jetzt auch bei dir, so ein bisschen als Favorit in der eigenen Wahrnehmung ins Spiel. Und das wird nach hinten losgehen.
Wir werden sehen.
Was glaubst du denn?
Wir sind jetzt nicht die Mannschaft für 3-0-Siege oder irgendwie sonst irgendwas. Also ich tippe auf ein ekliges 1-0 oder 1-1.
Ja, egal. Was denn jetzt? 1-1 oder 1-0?
1-0-Sieg für Hannover.
Das wirklich, Hannover gewinnt. Das ist 10 Punkte, ne? Nach 4 Spieltagen.
Müssen wir uns das überlegen, geht auch gar nicht. Ob wir wieder Gästefans hier einladen.
Gerade, was glaubst du? Ich glaube auch, das wird, also das 1-0 fällt in der 3. bis 7. Minute und dann geht's mit dem 2-0 weiter bis zur Halbzeit. Also, kann ich übrigens mal Geld drauf wieder draufsetzen, ne?
Ja, müssen wir.
Und dann siegt 2-0.
Bones? Ja, ich bin da Fußballromantiker. Ich sag, morgen wird Salihovic verpflichtet und in der 90. das 1-0 für den HSV, Freistoßtor.
Kracher. Allein dafür wird sich das lohnen.
Ich sag, lange umkämpftes 1-1 und dann wechselt Gisdol den Sieg ein und
in Form von oder in Person von?
Ich kann es selber nicht glauben, aber ich glaube, er wird wieder seinen geliebten Shiplock bringen und der wird dann abgeschossen, will ihn eigentlich gar nicht rein, aber wird abgeschossen, macht ihn rein und Martin Kind geht schlecht nach Hause und HSV ist glücklich.
Und du musst dich dann wieder entschuldigen, nächste Folge, bei Shiplock diesmal.
Ja, bei Shiplock. Ich entschuldige mich gerne dann.
Haben wir alles abgedeckt. Wir freuen uns auf Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören. Nur der HSV. Danke, Simon, ne? Schönes Spiel.
Danke.